Wir beginnen mit Inga Solti. Sein heutiges Thema lautet wirtschaftlicher Niedergang und Kriegskeynesianismus. Im IPG, dem Online-Portal der Friedrich-Ebert-Stiftung, steht zum Begriff Kriegskeynesianismus, ich zitiere mal, im Kern beschreibt der Kriegskeynesianismus eine staatlich gelenkte makroökonomische Politik, die darauf abzielt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch höhere Militärausgaben zu steigern. Und weiter. Die Regierung gibt Geld für die militärische Produktion und eine Vielzahl von militärbezogenen Einkommenstransfers aus, wodurch mehr Geld in die Taschen der Menschen fließt und die Nachfrage sowohl nach militärischer als auch nach ziviler Produktion steigt. Diese Konjunkturmaßnahmen tragen dazu bei, die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Zitat Ende. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist die Wirtschaft endlich wieder in Schwung zu bringen durch die Kriegswirtschaft. Verstehe ich das so richtig, Inga?
Gut, die SPD ist ja, oder das ist die Ebert-Stiftung ist ja die politische Stiftung, die der SPD nahesteht. Die SPD ist in der Regierung und da agiert man dann natürlich gerne nach dem Fußballprinzip. Man schießt den Ball einfach nach vorne und hofft, dass dann irgendwie Gott hilft, dass das richtige Ergebnis dabei eintritt. Ich bin davon nicht überzeugt und ich versuche das jetzt darzulegen. Der Welt stehen turbulente Zeiten bevor. Deutschland, das in den letzten Jahren der Eurokrise als letzter Hort der Stabilität erschien, stehen turbulente Zeiten bevor und das meint natürlich die deutsche Gesellschaft. Die Militarisierung erscheint der deutschen Regierung als Antidot im Umgang mit der Wirtschaftskrise, 2 Jahre konsekutives Negativwachstum. In Wirklichkeit aber, das will ich zeigen, beschleunigt Militarisierung Deindustrialisierung, Verarmung und im Ergebnis politische Destabilisierung. Deutschlands bisheriges exportorientiertes Wachstumsmodell beruhte auf 5 Säulen. Erstens, Deutschlands wirtschaftliche Dominanz in Europa, die Resteuropa tendenziell deindustrialisierte und den exportstarken deutschen Konzernen durch die, verglichen mit der D-Mark, relativ schwache Währung auch als Sprungbrett in die Welt diente. Zweitens, eine Spaltung und Segmentierung der Arbeiterklasse in eine schwindende Stammbelegschaft in den transnationalisierten Konzernen und einem wachsenden Heer an prekären, also atypischen Zeit-, Leih- und Werkvertragsarbeitern, die dem Kapital atmende Arbeitsmärkte und Resilienz versprachen, nach dem Motto, in der Krise seid ihr draußen. Drittens, einer geringen inländischen Investitionsquote mit dem Fiskalpakt in der EU und einer Schuldenbremse in Deutschland, die schon bis 2019 zu einem Investitionsstau von 450 Milliarden Euro führte, wie das die Gewerkschaften und ihre Institute berechnet haben. Deutschlands Infrastruktur zerfällt und die Welt staunte erst drüber, heute lacht sie. Viertens, einem ausufernden Niedriglohnsektor, den geschaffen zu haben, sich damals Gerhard Schröder brüstete. Und fünftens, einer offenen multilateralen Globalisierung, die Deutschland von den Binnenmärkten sowohl der USA als auch Chinas gleichermaßen abhängig machte und sowohl auf die US-Konsumenten als auch die 770 Millionen Chinesinnen und Chinesen hoffen ließ, die im Ergebnis der erfolgreich abgeschlossenen Anti-Armutskampagne der Kommunistischen Partei Chinas in den letzten 2 Jahrzehnten aus der extremen Armut in die Einkommensmittelklassen aufgestiegen sind. Dieses Modell steckt heute in der Existenzkrise. Der Grund ist eine blockierte Transformation. Anfang 2020 habe ich in Der kommende Krieg, der USA-China-Konflikt und seine industrie- und klimapolitischen Konsequenzen argumentiert, dass der Westen vor dem Scheideweg stehe, Chinas systematische Industriepolitik entweder mit allen Mitteln einzudämmen oder zu versuchen, den überlegenen Weg der Kommunistischen Partei nachzuahmen und die Volksrepublik mit ihren eigenen staatsinterventionistischen und stark industriepolitischen Waffen zu schlagen. Bidenomics, Next Generation EU und die Ampelregierung waren dieser Versuch. Diese Versuche der Transformation, der Elektrorevolution sind aber gescheitert, die deutsche Politik mehr, die amerikanische etwas weniger. Seither läuft insbesondere in Deutschland der Rollback in Sachen Elektrifizierung und Industrieumbau und damit verbunden auch die Aufgabe der Klimaziele. Die von der beiden Regierung der EU und der Ampel forcierte Schutzzollpolitik gegen chinesische Importe, Importaufschläge auf Elektroautos, Solaranlagen, Windkraftanlagen ist letztlich eine Kapitulationserklärung. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. China ist heute der letzte Verteidiger der Welthandelsorganisation. Die WTO und ihre Vorgänger, das GATT, wurden einst geschaffen, um im Interesse der wettbewerbsfähigsten, dominanten US- und europäischen Konzerne eine globalisierte Wirtschaft zu schaffen und ihren Warenexport in die Welt zu erleichtern. Heute läuft die westliche Position im Verhältnis zur Volksrepublik auf die Haltung hinaus: Wenn wir euch schon nicht eure Märkte rauben können, dann schützen wir wenigstens das, was wir haben, und verteuern entsprechend für die US- und europäischen Konsumenten die Waren. In dem neuen, nach außen und innen postliberalen Kapitalismus bricht der Westen heute seine eigenen Regeln des sogenannten freien Marktes. Er übt sich in Protektionismus, er unterbindet im Namen der nationalen Sicherheit Investitionen, wie bei Costco im Hamburger Hafen. Er droht Staaten wie Panama mit Krieg, sollte der von den USA einst auf imperialistische Weise geschaffene Staat mit seinem weltwirtschaftlich bedeutsamen Kanal nicht chinesische Investitionen kappen und aus der Belt and Road Initiative wieder austreten. Er zwingt die auswärtige Konkurrenz von TikTok dazu, entweder schlichtweg verboten zu werden oder sich zu Dumpingpreisen an die eigenen Konkurrenzkonzerne zu verkaufen. Europa gerät indes nicht nur aus dem Osten, also durch die besondere Wettbewerbsfähigkeit Chinas, unter Druck, sondern auch aus dem Westen. Die USA streben schon seit der Obama-Regierung eine Reindustrialisierung an. An deren Ende soll die Reduktion ihres immensen Leistungsbilanzdefizits nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber dem exportstarken Deutschland stehen. Und heute haben wir also eine Situation, in der eine Deindustrialisierung in Deutschland stattfindet, die also vom US-amerikanischen Druck eben auch ausgeht, der auf drei Säulen basiert. Einerseits dem Energiepreisgefälle, im Ergebnis des Endes der russisch-europäischen Energiesymbiose und der neuen Abhängigkeit von den USA. Im Ergebnis ist der Industriestrompreis in Deutschland entspricht dem Dreifachen verglichen mit den USA und dem Siebenfachen verglichen mit China. Zweitens Trumps marktradikale Big Beautiful Bill, also die massiv einerseits durch Extraktivismus und andererseits, also die Vergünstigung von und Erleichterung von Öl und anderen Bohrungen und anderer Fracking-Gas und andererseits die Steuersenkung für Konzerne und Milliardäre und drittens das USA-EU-Zollabkommen. Das alles hat eine immense Sogwirkung, die also Kapital aus insbesondere Deutschland abzieht. Letzten Endes tun transnationale Konzerne das, was sie können, weil sie mobil sind, nämlich sie stimmen mit den Füßen ab und verlagern ihre Produktion dann eben dorthin, wo die Energiepreise günstiger sind und wo sie für die lokalen Märkte produzieren können und damit eben nicht von den Zollschranken betroffen sind. Dass die Jahrhundert der Europas Demütigung, das letzten Endes das EU-USA-Zollabkommen war, ist der Hintergrund für Äußerungen oder ist sozusagen bedingt durch das massiv Ungunsten der Europäer verschobene Kräfteverhältnis im Verhältnis zu den USA und ist der Hintergrund solcher Einschmeichelungen von Merz bei seinem Besuch bei Donald Trump oder wenn Mark Rutte Trump als Europas Daddy bezeichnet. Alles klar. Das Ergebnis all dieser Entwicklungen ist die Das Ergebnis all dieser Entwicklung ist die schleichende Deindustrialisierung in Deutschland. Deren Oberflächensymptomatik sind 2 und voraussichtlich 3 Jahre konsekutiven Negativwachstums und massiver Beschäftigungsabbau in der Automobil- und ihrer Zuliefererindustrie. Der soziale ist der Übergang von der im Verhältnis zu den oberen 1% und oberen 10% als Prozess einer relativen zu einer absoluten Verarmung breiter Bevölkerungsteile. Wir kennen die Studien also von der Ingbank, dass beispielsweise ein Drittel der deutschen Bevölkerung von Paycheck zu Paycheck leben, das heißt also über keinerlei Ersparnisse verfügen, um auf die Risiken des Kapitalismus zu reagieren, wozu eben auch Inflation gehört. Wir kennen die Sparkassen, die Daten der Sparkassen und Giroverbände, die belegen, dass etwa 2 Drittel der deutschen Bevölkerung auf dem Höhepunkt der Inflation ihr gesamtes Monatseinkommen, Ausgaben zur Deckung der laufenden Kosten. Und wir kennen auch die Studien vom WSI-Tarifarchiv, dass bis heute noch nicht die Reallohnverluste, die mit dem Beginn der Corona-Pandemie einsetzten, ausgeglichen worden sind. Kurz, Deutschland ist 2022 von einer Abstiegsangstgesellschaft in den Zustand einer echten Abstiegsgesellschaft übergegangen, die es de facto nicht war, als Oliver Nachtwey dieselbe konstatierte. Das Exportmodell, das bislang das Wachstum trug, steckt in seiner womöglich finalen Krise. Es zerschellt an der Kombination aus der Überlegenheit des chinesischen Staatsinterventionismus über die westliche Austeritätspolitik, an der blockierten Transformation, am Ukraine-Krieg mit seinem Bumerang-Effekt der Russland-Sanktionen und am US-Wirtschaftskrieg gegen USA und China. Jetzt haben wir die Hochrüstung. Wir können ganz lange darüber diskutieren, also wie sie entstanden ist. Sie ist nachweislich nicht reaktiv und defensiv, steht nicht im Zusammenhang mit einer russischen Bedrohung, sondern hat eine viel längere Geschichte. Sozusagen, es war ein guter Moment, um sie zu verkünden. Interessant ist, dass aber jetzt diese Aufrüstung auch makroökonomisch oder ökonomisch begründet wird. Also, dass sie als eine Art Antidot gelten soll zu den Deindustrialisierungsprozessen, die wir aktuell erleben. Und das ist tatsächlich falsch und es ist wichtig, auch diese Argumentation zu führen und das will ich im Folgenden tun. Also, die Rüstung soll nun Wachstumsimpulse liefern, Volkswagen-Werke sollen wie in Osnabrück in Rheinmetallwerke umgewidmet werden, in Görlitz werden künftig statt Straßenbahnen Panzerfahrzeuge gebaut, auch in Gifhorn, Salzgitter und an anderen Standorten droht regressive Konversion, sprich die Umwandlung von ziviler in Militärproduktion. Das Motto der Bundesregierung: Wenn die Chinesen schon keine deutschen Autos mehr kaufen, dann kauft der deutsche Staat eben Panzer gegen China. Aber funktioniert Rüstungskeynesianismus überhaupt in dieser eng geführten instrumentellen Logik? Kann als Konsequenz der blockierten Transformation an die Stelle des existenzkriselnden Exportmodells nun Hochrüstung als makroökonomisches Heilmittel treten? Einige der passioniertesten und einflussreichsten Befürworter der Hochrüstung versprechen dies. Sie könne zum Jobmotor der Zukunft werden, jubilierte etwa Carlo Massala in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Moritz Schularik, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, wiederum erwartet im Ergebnis der Rüstungsausgaben immerhin ein Wachstum von 1,5% für den gesamten Euroraum. Sichert also nun die Aufrüstung kurzfristig Arbeitsplätze, ganz nach dem Keynesischen Motto »In the long run, we are all dead«, werden wir vom Feuer unserer eigenen Kriegsvorbereitungen verschlungen, aber kurzfristig feiern wir noch eine Party. Diese Gleichung ist selbst rein ökonomisch betrachtet und in ihrer tödlichen instrumentellen Logik folgend kurzsichtig, und zwar aus 6 Gründen. Erstens, insofern die USA den hochgradig monopolisierten Weltmarkt für Rüstungsgüter dominieren, die 5 größten Rüstungskonzerne der Welt sind alles US-amerikanische, bedeuten die Hochrüstungsmaßnahmen letzten Endes, dass die europäischen Arbeiterklassen mit ihren Steuergeldern die Profite von Raytheon, Lockheed Martin, Boeing und Co. und die Dividendeausschüttung an deren Aktionäre finanzieren. Sie bedeuten, dass die europäischen Staaten, ja alle US-Verbündeten, ein militär-keynesianisches Rüstungsprogramm finanzieren, aber nicht für sich selbst, sondern in weiten Teilen für die USA. Wirtschaftspolitisch betrachtet könnte man genauso gut Milliardensummen ohne Gegenleistung an Donald Trump überweisen. Zweitens. Staatliche Ausgaben, militärische wie zivile, führen immer zu direktem und indirektem Wachstum, das ist richtig. Investitionen in Rüstung kurbeln die Stahlproduktion an, Investitionen in Gesundheit, die Pharmazeutik und so weiter. Das Besondere von Rüstungsausgaben ist jedoch, sie sind tote Konsumption. Rüstung funktioniert im Kern wie schlichter Massenkonsum, etwa durch das Versenden von Schecks an die Bevölkerung, die einfach konsumtiv ausgegeben werden. Denn einmal produziert, liegen die Waffen herum, es sei denn, sie kommen in einem Krieg zum Einsatz und es entsteht, wie im militärisch-industriellen Komplex der USA, Dauerbedarf. In jedem Fall erweitern Investitionen in Waffen nicht das kapitalistische Wachstum auf höherer Stufenleiter. Investitionen in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, eine andere Industriepolitik hingegen versprechen einen viel größeren konjunkturellen Effekt. Denn in ihnen wohnt ein höherer Multiplikatoreffekt inne, der sich in Gestalt von Arbeitsplätzen, neuen Wachstumsbranchen und so weiter ausprägt. Jüngere vergleichende politökonomische Studien haben gezeigt, Investitionen in Umwelt, Bildung und Gesundheit haben einen höheren Wachstumseffekt in Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien. Es gilt sogar für die USA, wo nur der Multiplikatoreffekt bei Umweltinvestitionen unter dem der Rüstung steht. In Deutschland ist das Wachstum, das durch staatliche Ausgaben für Bildung und Gesundheit erreicht, es werden, Zitat, mehr Arbeiter bei der Erzeugung von Mordwerkzeugen, dafür aber weniger Arbeiter bei der Erzeugung von Kleidern, Wäsche, Schuhen, Büchern beschäftigt werden. Die Aufrüstung also, ein Nullsummenspiel, der Militär-Keynesianismus eine Milchmädchenrechnung auch rein ökonomisch betrachtet. Fünftens. Fünftens, die Einleitung einer Kriegswirtschaft behindert nun auch die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft auf die Dauer. Denn sie verschiebt gesellschaftliche Ressourcen, Ingenieurs-Know-how, Hochschulforschung und so weiter weg von gesellschaftlichen Zielen wie dem Klimaschutz, der Mobilitätswende und der sozialen Gerechtigkeit, die nicht nur gesellschaftlich sinnvoller werden, sondern eben auch mit höheren Multiplikatoreffekten verbunden werden. Daraus ergibt sich auch nämlich eine weitere entscheidende Konsequenz. Sechstens, Rüstungspolitik ist kein Antidot zur Deindustrialisierung, sie ist ein Treiber von Deindustrialisierung. Zwischen Aufrüstung und dem Verlust der industriellen Basis eines Landes besteht ein sehr enger historischer Zusammenhang. Das zeigt die Geschichte. Die im Weltkrieg von den USA besiegten und besetzten Westdeutschland und Japan wurden nach 1945 zu den am weitesten entwickelten Ökonomien des Kapitalismus und zum Hauptkonkurrenten für die USA, nicht bloß deshalb, weil ihre Infrastruktur zerstört war, sondern niedrigere Militärausgaben mit einer Spezialisierung in ziviler Produktion. Und im Ergebnis vollzog sich der Prozess der Deindustrialisierung hier langsamer oder im Falle der Bundesrepublik fast gar nicht. Ein wesentlicher Grund: in Deutschland, Italien und Spanien war historisch der zivile Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung sehr viel geringer als in Großbritannien und Frankreich. Mit anderen Worten, Aufrüstung stürzt die EU in tiefere, nicht geringere Deindustrialisierung, verlangsamt sie nicht, sondern beschleunigt sie. Sie ist sogar in ausschließlich ökonomischer Hinsicht also ein schlechter Deal. Höhere Militärausgaben bedeuten weniger Wohlstand und weniger Arbeitsplätze. Und damit komme ich zum Schluss. Also die gesellschaftlichen Kosten und politischen Konsequenzen der Aufrüstung sind gigantisch. Ein Ende des Niedergangs ist nicht in Sicht. Die deutsche Politik stellt die Bevölkerung längst darauf ein. Robert Habeck und Friedrich Merz sagten schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs, Deutschland werde buchstäblich ärmer, Robert Habeck. Und Merz sagte damals vor seinem Wiedereinstieg in die Politik nach den Europageschäften von BlackRock, die Bevölkerung, also die besten Jahre lägen hinter uns, sagte er damals und meinte damit natürlich nicht sich und seine Klasse, sondern die Klasse, gegen die Habeck und Merz Politik machten. Heute verknüpft der designierte Bundeskanzler die Ankündigung der Hochrüstung mit der Ankündigung von erheblichen Sozialkürzungen, das Paradies sei vorbei. Die SPD hoffte mit der Aufhebung der Schuldenbremse für die Rüstung dem Widerspruch Panzer oder Schulen, Granaten oder Kindergärten zu entkommen. Dies ist jedoch eine Milchmädchenrechnung. Industrieumbau, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz werden mit der Hochrüstung unter die Räder kommen. Der Grund ist simpel. Die Kosten der Aufrüstung lassen sich zwar in die Zukunft verlagern und zukünftigen Generationen aufbürden, sofern ein großer Krieg verhindert wird und es diese dann noch gibt. Die Tilgung der Schulden aber, die mit der unbeschränkten Kreditaufnahme für die Aufrüstung entstehen, werden aus dem laufenden Haushalt geschehen müssen. Dirk Hirschel, Chefökonom der Gewerkschaft Verdi und Mitglied von DL21 in der SPD, hat das seiner eigenen Partei vorgerechnet, nämlich dass der Schuldendienst schon 2027 die finanziellen Spielräume für Ausgaben in allen anderen Bereichen, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Rente, im Grunde ganz und gar austrocknen wird. Die Aufrüstung gerät in einen extremen Gegensatz zur Verteilung und sozialen Gerechtigkeit, was die Sozialdemokraten mit der Grundgesetzänderung eigentlich verhindern wollten. Aber auch strukturell verändert die Hochrüstung das Gemeinwesen. Sie macht den Staat abhängig vom Finanzkapital, verstärkt damit seinen Klassencharakter. Dies wussten schon Karl Kautsky und Otto Bauer, als sie den Militarismus vor dem Ersten Weltkrieg kritisierten. Die Hochrüstung vergrößere, schreibt Bauer, nämlich die Abhängigkeit des Staates von Großkapital, woraus sich ergebe, dass der Staat dem Kapital dienstbar, letztlich erpressbar wird, dem Kapital für seine Kredite dankbar sein muss. Die Regierung bedanke sich bei den Großkonzernen durch Willfährigkeit. Sie ermögliche durch Arbeitszeitgesetze eine ununterbrochene Produktion, schmettere die Forderung der Sozialdemokratie nach dem 8-Stunden-Tag nieder, erfülle alle Kapitalbedingungen, wodurch die Gesundheit der Arbeiter geschädigt und die Zahl der Betriebsunfälle zunehme. Ergebnis: für die Unternehmer 50 Millionen Profit, für die Arbeiter 12- und 18-stündige Arbeitszeit. Das sei der volkswirtschaftliche Nutzen der Aufrüstung. Otto Bauer, 1910. Hinzu kommt, nach innen wird die Gesellschaft von der Aufrüstung abhängig. Es werden Geister gerufen, die sie nicht mehr los wird. Am Ende wird die Hochrüstung wie in den USA zur Entstehung eines militärisch-industriellen und digitalen Komplexes führen. Kommunen werden um Gelder aus Töpfen der neuen 5% Bruttoinlandsprodukt-Rüstungsausgaben konkurrieren. Die Wiederwahl von Politikern wird davon abhängen, inwiefern sie Rüstungsproduktion bei sich in der Region ansiedeln oder Infrastrukturmittel für die Kriegstüchtigkeit an Land ziehen. Ein militärisch-industrieller Komplex muss sich aber ständig neue Gefahren schaffen und Möglichkeiten, die angeschafften Waffenarsenale wieder zu zerstören. Das bedeutet, der US-militärisch-industrielle Komplex macht es vor, Krieg. Ja, Krieg in Permanenz. Vielen Dank.